Audio Now.
Jetzt redet man 20 Minuten mit dem Typen und alle für immer festgeglaubten Grundsätze meines Naturverständnisses sind dahin.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Eckhard von Hirschhausen von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und wir befinden uns natürlich im Wald, wo sonst? Also diesmal nicht im Studio, sondern draußen. Und Eckhard, was ist eigentlich dein schönstes Walderlebnis?
Ach, ich erinnere mich noch als Kind, wie ich mit meinem Vater durch den Grunewald gefahren bin. Da sind wir extra früh aufgestanden, haben uns da die Wildschweine angeschaut und es bricht mir das Herz, wenn ich heute sehe, wie die Fläche, die ich immer sozusagen grün und dicht und gesund in der Erinnerung habe, wirklich vor die Hunde geht. Und darüber würde ich gerne von dir mehr erfahren. Wie ernst ist die Diagnose Waldsterben? Weil ich mit 17 schon irgendwie mit saurem Regen Schulreferate gehalten habe. Und das ist jetzt über 35 Jahre her. Es muss doch in der Zwischenzeit irgendwie Fortschritt gegeben haben und nicht nur Rückschritt.
Ja, also ich erinnere mich auch gut dran. Ich habe 1983 angefangen, Forstwirtschaft zu studieren. Und ich habe gedacht, wenn ich fertig bin, ist der Wald tot. So, das waren damals die Meldungen. Ne? ARD hat dann große Reportagen gebracht, entwaldete Gipfel. Damals in einer sehr, sehr rauen Computeranimation, was halt so ging. Ich habe aber wirklich gedacht, also ich bin in 4, 5 Jahren fertig und dann ist der Wald weg. Er ist noch da, wie jeder sich überzeugen kann bei jedem Spaziergang. Aber es ist in so Wellen gegangen. Also wir haben 1990 einen großen Schock gehabt, große Stürme, tausende von Quadratkilometern Fichtenplantagen umgefallen und alle haben gesagt, nein, also wir brauchen mehr Laubwälder, wir müssen mehr Natur haben, wir müssen vorsichtiger mit Wald umgehen. Und das hat man dann tatsächlich auch 10, 15 Jahre lang gemacht. Und dann, die Menschheit ist leider vergesslich, ne, Stichwort Klimawandel, da begegnen uns das ja auch jeden Tag, hat man wieder angefangen, die alten Methoden rauszukramen. Und aktuell erleben wir die größten Kahlschläge aller Zeiten in Deutschland. Riesige Kahlschläge über zig Quadratkilometer. Und wir erleben, dass Landschaft sich aufheizt, auch durch den Klimawandel natürlich, aber jetzt eben zuerst die Plantagen absterben. Und das gibt ganz, ganz hässliche Bilder. Und der Schaden entsteht nicht durch die absterbenden Bäume, sondern durch den anschließenden Kahlschlag. Und wir stehen jetzt hier.
Ich wollte gerade sagen, Fischen, das ist, ne? Ja, auch Peter und der Wald ist eigentlich ein True-Crime-Format. Das gerade wie Hulle läuft, überall echtes Verbrechen. Und da liegt die erste Leiche in unserem heutigen Krimi. Ja, also, was ist das für ein Baum?
Das ist eine Fichte, da ist jetzt die Krone auch übrigens abgebrochen, sieht man hier. Und die Fichte ist tot. Also ist überall die Haut runtergefallen.
Wer hat sie ermordet?
Wir gucken uns das hier mal an. Hier nehmen wir hier mal so ein Stück Rinde. Und in dieser Rinde sieht man, wie so rein ziseliert Linien, sehr schön symmetrisch. Und deswegen hat man dieses Insekt, was das in der Rinde auch macht, Buchdrucker genannt. Also der druckt keine Bücher, sondern der bringt Fichten um.
Ist das gleiche wie der Borkenkäfer?
Das ist einer von vielen Borkenkäferarten.
Ach, der Borkenkäfer ist sozusagen ein...
Ja. Also der Borkenkäfer, wer ist es gewesen? Der Borkenkäfer, Miss Marple. Nein, der Borkenkäfer, das sind Schwächeparasiten, die hat jede Baumart. Also wie es verschiedene Floharten gibt und Läusearten, so gibt es auch verschiedene Borkenkäferarten.
Der Fußpilz des Baumes.
Ja, sozusagen. Wobei, in dem Fall ist es leider so wie Krätze oder Reudemilben. Ne?
Stimmt, die unter die Haut so gehen. Unter die Haut möchte man sich nicht vorstellen.
Nee, und der geht wirklich der Fichte unter die Haut. Also der riecht
und die
das.
Kann sich nicht wehren?
Ja, also normalerweise schon. Also der Borkenkäfer, der schnuppert so durch die Gegend und denkt, oh Mensch, da ist doch irgendeine Fichte, der versagt das Deo, die hat Stress. Die geben dann wirklich Stresssignale ab. Und der Borkenkäfer kann das erschnuppern und sagt, hey, die kann sich wahrscheinlich nicht mehr wehren und bohrt sich ein. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat recht, ne, dann bohrt er sich ein und sagt, hey, das Buffet ist eröffnet und ruft per Lockruf seine anderen Kumpels herbei. Oder die Fichte kann sich doch wehren, drückt einen Harztropfen raus und das war's. Und er wird in 10 Millionen Jahren als Bernsteinklumpen gefunden, der Borkenkäfer.
Okay. Aber hier wurde offensichtlich sehr erfolgreich weitergebohrt. Ja,
also der legt dann hier so eine lange gerade Linie an. Das nennt sich im Fachjargon, also ist nicht meine Erfindung, ich sag's dazu, Rammelkammer. Dort lockt er dann Weibchen an und macht genau das.
Rammelkammer.
Das sind also nicht die berühmten Karnickel, sondern das sind die Borkenkäfer.
Meine Damen und Herren, für Sie sinkt das Niveau.
Ich dachte, für Sie sinkt der Borkenkäfer, aber okay, das sinkt. Die paaren sich dann hier und dann legen die in so kleine Nischen Eier ab. Und dann sieht man so dünne Striche von dieser Hauptlinie abgehen, die immer breiter werden, weil die Larven, die fressen dann unter der Rinde und werden natürlich immer dicker und brauchen immer mehr Platz. Deswegen werden die Linien immer breiter, nach beiden Seiten weg. Und es gibt so schöne grafische Muster. Findet die Fichte allerdings nicht schön grafisch, weil der fällt dann die Haut ab und dann ist sie tot. Das macht der Borkenkäfer und die sind gut organisiert. Die legen ihre Eier so ab, dass sie sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen, dass sie die Fichte sehr schön gleichmäßig ausnutzen. Die hat es hier früher nie gegeben, diese Fichtenborkenkäfer, weil es gab früher eben hier keine Fichte. Also er findet es cool. Der findet es cool, dass der Fichte hier gerade richtig schlecht geht. Es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Das sind Insekten und die breiten sich gerade richtig aus.
Organisiertes Verbrechen. Wir haben die Spuren entdeckt. Aber was hat das mit uns Menschen zu tun? Was hat das mit der Klimakrise zu tun?
Ja, also von Natur aus, gehen wir mal von unseren natürlichen Wäldern aus, es sind Buchen-Urwälder gewesen. Und jetzt denken viele Leute, Buche, das ist ja sehr monoton. Nur Buchen-Urwälder ist ja eigentlich nicht viel besser als nur Fichtenwälder. Nein, Buchen-Urwälder.
Gibt's hier Buchen?
Also hier gibt es jetzt jede Menge Hainbuchen. Hier war früher mal offensichtlich ein Kahlschlag, die sind auch sehr dünn. Also wenn wir jetzt mal, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen, macht aber gar nichts, bin ich im Wald völlig okay. Hier sieht man, dass sie so straußförmig aus so alten Stümpfen wachsen. Hier waren die Leute früher bitterarm und die haben keine Zeit gehabt, um auf das Ausreifen von Bäumen zu warten und haben alle 20, 30, 40 Jahre den Wald wieder runtergeknüppelt, um Brennholz zu haben. Ne? Kann ich alles gut verstehen. Und das hier, das sind sogenannte Niederwälder, die hat man dadurch halt sehr niedrig, klein gehalten. Und das sind hier diese Relikte davon, die könnten, wenn man sie jetzt wachsen lassen würde, auch wieder sehr groß werden. Und deswegen sind, lange Rede, kurzer Sinn, Buche kann das nicht gut wieder austreiben aus Stümpfen. Das kann Hainbuche sehr gut, das kann Eiche sehr gut. Und deswegen sind diese alten Brennholzwälder meistens Eiche-Hainbuchen. Das haben wir hier auch. Also alte Buchen haben wir hier keine. Buchen-Urwälder sind aus Dutzenden Baumarten zusammengesetzt. Sehr, sehr, sehr artenreich. Und was wir eben hier jetzt in Teilen sehen, das sind Plantagen. Fichtenplantagen.
Für diese Kreatur können wir nichts mehr tun.
Für diese Kreatur können wir gar nichts mehr tun, aber es ist wertvolle Biomasse. Also alte Buchenwälder kühlen im Vergleich zu Nadelholzplantagen bis zu 8 Grad im Schnitt im Sommer. Bis zu 8 Grad durch das Verdunsten von Feuchtigkeit über die Blätter. Und wir sehen das jetzt im Laubaustrieb. Meteorologen bestätigen das, dass dann ein kleiner Temperaturknick kommt. Also nicht die Eisheiligen, sondern durch den Laubaustrieb und durch die einsetzende Wahnsinn. Kühlung. Und das können Nadelbäume eben nicht so gut.
Das ist ja genau das Gleiche wie an unserer Haut, wo auch die Schweißdrüsen den ganzen Tag unbemerkt auch Wasser verdunsten und damit die Körpertemperatur regulieren. Und wenn wir anfangen, den Schweiß zu sehen, dann ist sozusagen die Überproduktion, die nicht mehr gleich verdunsten kann.
Ach, da muss ich mal gerade nachhaken. Also das, weil das Bäume, also es gibt ja bei Pflanzen auch, ne, dass die aktiv Wasser rausdrücken. Ich glaub, weiß gar nicht, wie dieser, gibt es so einen Fachbegriff, aber den habe ich jetzt auch wieder vergessen. Also wenn man schwitzt, bin ich quasi schon drüber.
Ne, schwitzen heißt, dass du mehr Wasser gerade rausdrückst, als verdunsten kann. Also, und deswegen hängt natürlich auch die Kühlungsleistung extrem von der Umgebungstemperatur ab. Und ich sage auch immer, wir Menschen bewegen uns auf einem extrem dünnen physiologischen Temperaturoptimum. Also wir haben diese 37 Grad, aber 41 Grad ist das Ende von jedem Fieberthermometer weltweit. Warum? Weil 42 Grad heißt, deine Eiweißstoffe verändern sich, die denaturieren, wenn du ein rohes Ei in 42 Grad warmes Wasser tust, dann wird es irgendwann hart. Und wenn es abkühlt, wird es nie wieder weich. Ich finde, das ist so ein einleuchtendes Beispiel für Irreversibilität, für Veränderungen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Und wir vergessen, dass wir Menschen eben sehr, sehr empfindlich sind, gerade unser Hirn, für Temperaturerhöhungen. Und deswegen die Frage an dich als Waldexperten, wo liegt denn eigentlich das Temperaturoptimum für Bäume? Sind die auch durch die Klimakrise sozusagen in ihrer Grundfunktion und ihrer Existenz gefährdet?
Also sie sind gefährdet, wir wissen aber nicht ab wann. Also aktuell, das, was wir hier in Deutschland erleben, das halten intakte, man kann es nicht oft genug betonen, intakte Waldökosysteme noch aus. Weil die Bäume nicht wandern können, das wissen Bäume ja schon seit Hunderten von Millionen Jahren, weglaufen gibt es nicht, das gilt ja für alle Pflanzen. Und wenn sich Bedingungen ändern, dann ändern Bäume die einfach zurück. Das können wir nicht. Wir arbeiten ja noch dran, klappt aber irgendwie nicht. Das heißt, wenn es denen zu warm wird, dann kühlen die. Wenn es denen zu trocken wird, erzeugen die aktiv Regenwolken. Es gibt tolle Untersuchungen, dass dann Kohlenwasserstoffe ausgestoßen werden, an denen sich Wassermoleküle anlagern und so weiter und so fort. Also das, Bäume können das Lokalklima aktiv verändern. Und zwar im Bereich, also im Extremfall im Vergleich zu einer Stadt, bis zu 15 Grad im Schnitt. Das ist über Satellitenbeobachtungen gemessen worden. Und jetzt kommen wir gerade zu deinem, was ich sehr faszinierend finde, die Geschichte mit dem Ei zurück. Auf Kahlschlägen, also es werden ja momentan diese Borkenkäfer befallenen Flächen abgeholzt. Und auch tote Bäume werfen Schatten, auch tote Bäume speichern Wasser und kühlen. Und wenn man die abholzt, dann heizen sich die Bodenflächen auf. Und das hat jetzt, letztes Jahr haben das Studierende mal gemessen, auf dem Kahlschlag bei Treuenbrietzen, bis zu 63 Grad ist es da heiß geworden auf der Oberfläche. Das heißt, wenn ich gerade mit dem Spiegeleier, das frage ich mich nämlich immer, da hätte man Spiegeleier braten können, oder?
Wahnsinn. Was ist denn das hier Tolles?
Ja, wir sehen hier gerade einen Farn, der sich hier ausrollt. Ja, welcher ist es, kann ich jetzt momentan nicht sehen, weil der noch zusammengerollt ist. Der entrollt sich. Das wird hier so ein Farnwedel.
Cool.
Sieht aus wie so ein Bischofsstab, der hier aus dem Boden guckt.
Ja, wo wir uns ja alle einig sind, da muss man vielleicht mal kurz zurückgreifen, woher wir uns kennen. Wir haben uns kennengelernt, auch über das Engagement für Scientists for Future, für Fridays for Future. Ja. Und was ich so faszinierend finde, wenn man so im Wald unterwegs ist, alle reden darüber, was fossile Energie eigentlich ist. Und wenn man das einmal zurückverfolgt hier mit so einem Fahren, kommt ja alle fossile Energie eigentlich aus Pflanzen.
Ja.
Und damit letzten Endes aus der Sonne. Das heißt, was wir immer gerade verbrennen, ist Millionen Jahre alte gespeicherte Sonnenenergie.
Ja, genau. Und wir machen im Moment den Fehler, dass wir denken, wenn wir heutige Pflanzen verbrennen, wäre das besser. Dass es natürlich nicht ist, weil das CO2 ist ja natürlich genauso in der Luft. Ne? Bloß weil die nachwachsen, heißt es nicht, dass sie das eins zu eins wieder rausfischen.
Jetzt natürlich machen wir nicht meine Pelletheizung madig.
Ja, oh, du hast eine Pelletheizung.
Ich hab dafür extra eine Ölheizung.
Okay, dann mache ich die mal ganz schnell madig. Ich hatte mir nämlich auch eine eingebaut und wieder ausgebaut. Weil es die Erzählung geht, ich hacke einen Baum ab, verbrenne den, als Pellet zum Beispiel, und dann wächst an der Stelle ja ein neuer nach, der nimmt das alles wieder auf. So, das ist eine Wette auf die Zukunft, weil häufig klappt das nicht mehr durch den Klimawandel. Weil wenn ich einen Baum abhacke, wird der Wald heißer, der wird trockener, seine Kühlfunktion klappt nicht mehr so richtig. Und wenn wir Pech haben, bricht der dann zusammen. Oder es stammt gar von einem Kahlschlag. Eben habe ich mal die maximal 63 Grad Bodentemperatur erwähnt. Ich pflanze Bäume nach und die verbrennen. Gerade sieht man das überall live und in Farbe, dass diese Aufforstungen nicht mehr funktionieren. Und es kommt noch was anderes dazu. Der Baum, den ich abgesägt habe, der ist im Schnitt in Deutschland maximal 78 Jahre alt. Der könnte aber 500 Jahre alt werden. Das heißt, der hätte größer werden können. Und je größer ein Baum ist, desto schneller speichert er Kohlenstoff. Und desto mehr kühlt er, desto mehr sorgt er für Regenwolken. Also unterm Strich kann man sagen, Pellets sind, sorry, dass ich das sagen muss, genauso wie alle anderen Arten von Holzverbrennung, die dreckigste Energieerzeugung überhaupt. Und das sagt Wissenschaft generell, in Klammern, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft, die aber häufig forstindustriell verbunden ist und dann solche Dinge eben promotet. Das ist schade, das tut mir auch wirklich leid, dass ich dir das sagen muss. Ich habe es ja selber auch gemacht, weil ich das auch geglaubt habe. Aber schau mal nach, da gibt es mittlerweile große Petitionen von Hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ans EU-Parlament, die Subvention zu stoppen. Und Pellets werden ja nicht als Ersatz für Öl genommen, sondern man überlegt ja, mache ich eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Also Pellets ersetzen streng genommen Solarenergie. Das ist das.
Ne? Wir bauen auch Solar und auch eine Wärmepumpe, ja. Versprochen. Aber wenn du sagst, ein Baum, der umkippt, den sollen wir liegen lassen, da denke ich, dann verbrenne ich den aber lieber und nutze die Wärme, als dass der Baum über längere Zeit de facto ja auch zersetzt und das ganze CO2, was er über Jahrzehnte mühevoll gespeichert hat, auch wieder in die Atmosphäre geht.
Genau, auch das erzählt uns Forstwissenschaft und auch das stimmt nicht.
Dazu, oh Mann!
Dazu gibt es ja, schöne Untersuchungen. Dass
jetzt redet man 20 Minuten mit dem Typen und alle für immer fest geglaubten Grundsätze meines Naturverständnisses sind dahin.
Also bevor ich das jetzt mit der Pelletheizung bzw. dem verrottenden Holz erkläre, mal zur Ehrenrettung, auch für alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Es ist grundsätzlich ja okay, wenn einem das Spaß macht. Wir haben zu Hause auch einen Kachelofen, den machen wir ab und zu mal an, weil es schön ist. Ansonsten heizen wir elektrisch mit Solarenergie. Aber egal. Es geht ja immer nur darum, wenn man das weiß, ab jetzt, und hat dann die Wahl, dass man dann überlegt, kann ich das nicht anders machen. Bleiben wir mal bei dem toten Stamm. Tote Stämme verrotten nie vollständig. Ein Teil davon geht als Humus und auch als Bodenkohlenstoff in tiefere Schichten und nimmt nicht mehr am Geschehen teil. Totes Holz speichert sehr viel Wasser und kühlt. Totes Holz ist für tausende von Insekten, Pilz- und Bakterienarten zu Hause. Die brauchen das. Also unsere Wälder haben im Schnitt irgendwo um die 10 Kubikmeter Totholz, von Natur aus um die 400. Also wir sind ausgeräumt, die Biomasse. Wir nehmen das alles für uns. Und deswegen sollte man die Verbrennung wirklich zurückfahren. Also wir verbrennen in Deutschland die Hälfte des gesamten Holzverbrauchs. Wir verbrauchen doppelt so viel, wie nachwächst. Also grob verbrennen wir ungefähr so viel, wie in Deutschland insgesamt an Holz überhaupt zur Verfügung steht. Und wenn wir das reduzieren, dann können wir mehr für die Natur lassen. Nochmal, es ist niemand ein böser Mensch, der Holz verbrennt. Aber wenn man die Wahl hat, sollte man es lassen. Es ist auch kein Mensch böse, der ein Brötchen isst. Und wenn man irgendwo hat man ein Weizenfeld dafür und hat dafür oder unsere Vorfahren Wald abgehackt. Und ich bin froh, dass der weg ist, weil ich ab und zu auch Hunger habe. Also wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir uns im Alltag nicht ständig als Bösewichte sehen. Aber wenn wir die Wahl haben und wir wissen es, ist immer das Entscheidende. Und dann sollte man es ändern.
Nun haben wir hier relativ intakte Natur noch um uns herum. Ich möchte mit dir auch gleich über das Thema seelische Gesundheit sprechen, ja, weil das Waldbaden wird ja in Japan verordnet als ärztliche Maßnahme. Da werden Leute richtig per Rezept in den Wald geschickt. Sollten wir das in Deutschland auch tun?
Ja, gerne. Jetzt am Anfang habe ich gedacht, als das aufkam, Leute, man kann doch wohl ohne Anleitung in den Wald gehen. Nee, das ist gut. Das ist deswegen gut, weil wir erlauben uns das nämlich nicht. Also man geht in den Wald und reißt Kilometer ab. Das ist wirklich so. Also neulich haben wir mal einen Waldspaziergang mit der Familie gemacht, da haben wir getrödelt und es kam mir echt schon komisch vor, obwohl ich das ja selber immer propagiere, langsam zu machen. Und unter Anleitung, wenn da eine Waldbademeisterin, Therapeutin, wie auch immer man sich da nennen möchte, oder Therapeut dabei ist, dann sagt man, okay, das ist jetzt so, die Gruppe macht das, ich lege mich mal unter den Baum. Ja, es lacht ja auch keiner, das darf man auch. Aber das haben wir ja auch schon zweimal gemacht, dass wir uns einfach in eine Wiese oder unter einen Baum ins Laub gelegt haben.
Das kann sehr schön sein.
Das ist sehr schön. Und bei den meisten Leuten läuft dann so ein Film ab, da können vielleicht auch Spinnen kommen oder sonst irgendwas. Nein, das ist schön. Das ist schön. Das macht Menschen, machen das seit 300.000 Jahren. Die haben das bloß in den letzten, na, sagen wir mal, 50 Jahren vergessen. Und Waldbaden, also ich bin ein absoluter Fan davon mittlerweile, dass man das nutzt. Und du bist ja der Experte dafür. Ich kann dir nur sagen, ich habe gehört, dass das gut sein soll, weil, ich reiß gerne weiter.
Weil das den Blutdruck senkt, ist vor allen Dingen auch das Grün ist für die Seele total gut. Es gibt eine klassische Studie, glaube ich, schon aus den 60er Jahren, dass Patientinnen, wenn sie auf ein Grün schauen, weniger Schmerzmittel brauchen. Und immer noch sind Krankenhäuser voller weißer Farbe, als wüsste das da keiner, als weiß das da niemand. Und was die Psychologen sagen, ist, dass Wald uns deswegen so beruhigt, weil wir einerseits Abwechslung haben, aber gleichzeitig in einem bestimmten Spektrum an Überraschungen bleiben. Das heißt, wir können uns auf eine tiefe Art und Weise entspannen, wie viele andere Dinge uns nicht entspannen. Da ist auch ein schönes kleines Bächlein, das rauscht vor uns hin. Aber ich würde glauben, für unser Waldbad gibt es noch eine bessere Stelle als diese hier. Weil ich sehe natürlich, hier auch sind schwere Geräte gefahren. Was macht das mit dem Waldboden?
Also diese schweren Geräte, die verdichten den Waldboden. Der Waldboden ist ja wie so ein lockerer Schwamm. Also so ein echter Urwaldboden, da kannst du reintauchen mit den Händen. Wenn eine Maschine drüber gefahren ist, wird der wie Beton. Und da läuft kein Wasser mehr rein. Das heißt, der speichert auch kaum noch was. Und das ist für die Bäume extrem gefährlich. Gerade für unsere Laubbäume. Übrigens, hier ist sogar eine Buche. Vorhin haben wir eine gesucht. Hier steht eine. Diese hier vorne am Weg hier. Mhm. Die Buchen und die Eichen, dahinter steht übrigens auch eine Eiche. Das ist wie bestellt hier. Die trinken Winterniederschläge. Die brauchen, das weiß man noch nicht lange. Das ist eine Forschung, glaube ich, der ETH Zürich. dass die die Winterniederschläge brauchen, nicht die Sommerniederschläge. Und wir alle gucken ja immer drauf, der Sommer war trocken, oh je, wie geht's im Wald? Nein, die Frage ist, war der Winter trocken oder nicht? Hier hören wir gerade irgendeine Maschine rumbollern, ne? Aber das passt ja jetzt zum Thema. Jetzt fährt so eine Maschine hier drüber, fährt den Bäumen den Tank platt und anschließend speichert der Boden teilweise nur noch 5% des Wassers. Also der ganze Winterniederschlag läuft runter in so ein schönes, süßes, rauschendes Bächlein. Und dann kommt der trockene Sommer und dann ziehen die Bäume nichts mehr. Da ist nichts mehr da. Und dann können die vertrocknen. Und dann sagt die Forstindustrie, ach guck mal, Buche, Eiche, die schaffen es auch nicht mehr. Dann lass uns doch mal irgendwelche anderen Baumarten einführen. Und ich sage nur, fahrt denen nicht ständig über die Füße.
Wir finden ein romantischeres Plätzchen für unsere Waldbaden und sind gleich wieder für Sie da.
Jetzt haben wir nochmal umgesetzt in einen schöneren Wald. Ich meine, das ist immer subjektiv, aber das ist ein schöner kleiner Talkessel. Hier sind ganz viele verschiedene Baumarten. Hier gibt es Totholz in den Wäldern. Also ich finde, man merkt auch, hier kommt gerade so ein kühler Wind aus dem Bachtal raus. Das liegt nicht nur an dem Bach, sondern an den Pflanzen, die jetzt hier ordentlich Wasser verdunsten. Also hier ist die Welt noch in Ordnung.
Wie wichtig ist denn diese Kühlfunktion des Waldes?
Die ist extrem wichtig, vor allem für die Bäume. Also die machen das ja nicht für uns. Die mögen keine großen Temperaturschwankungen. Und wenn es wärmer wird, dann kühlen die sich durch Schwitzen runter und können es unter Umständen eben sogar regnen lassen. Also erstmal Wolken aufziehen, ne, dann ist man quasi unter dem Sonnenschirm. Und wenn das nicht reicht, dann noch mehr und dann regnet es irgendwann auch rein. Gibt es tolle aktuelle Forschung dazu. Und wir profitieren halt davon. Also ich glaube, unser Fokus sollte viel mehr auf diese Ökosystemfunktion gehen als nur Bäume sind CO2-Speicher. Also sind sie ja nicht, die speichern nur Kohlenstoff, aber das ist jetzt Gründenkackerei.
Können wir es hier hinsetzen?
Es sind,
in den Schatten?
Ja, im Schatten dieser uralten Weimutskiefer. Das ist natürlich auch ein importierter Nadelbaum, aber das muss man mit der Ehrenleitung dazu sagen. Die können ja auch nichts dafür und schön sind sie trotzdem. Ne? Das ist schön weich hier. Schön moosig.
Diese Kühlfunktion vom Wald, die habe ich von dir gelernt und die erinnert mich daran, dass die Bäume im Prinzip das leisten, was die Schweißdrüsen für die Haut leisten, nämlich die Verdunstungskälte. Und ich mache ja inzwischen in der ARD Wissen vor 8 Erde und da hatten wir auch eine Folge, die mir sehr zum Denken gebracht hat. Sven Plöger hat mich drauf gebracht, der sagte nämlich auch, wir denken immer, der Regenwald steht da, wo es viel regnet, weil da viel wächst. Und in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt, da wo viel Wald ist, entstehen viele von diesen Terpenen, diese Kristallisationspunkte für den Wasserdampf, da gibt es viel Verdunstung und deswegen regnet es da viel. Und wenn der Regenwald weg ist, ist auch der Regen weg. Und diese Zusammenhänge, finde ich, sind viel zu wenig bekannt. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, wie schnell ist auch diese Kühlfunktion vom Wald kaputt?
Also wie schnell das geht, das hat Alexander von Humboldt 1831 aufgeschrieben. Der ist durch Asien gereist, durch Südamerika und hat festgestellt, überall da, wo Menschen Wald absägen, wird es trocken und wird es auch sehr warm. Also das geht sofort. Kann übrigens jeder und jede, die jetzt zuhört und zuschaut, ausprobieren beim nächsten Waldspaziergang. Geht mal aus einem dichten Wald auf einen Kahlschlag. Der Kahlschlag ist relativ schnell passiert, innerhalb von 1-2 Tagen und dann wird es dort sofort um Minimum 10 Grad heißer und die Bodentemperatur um bis zu 25 Grad. Sofort, also diese Umstellung, Wald weg, Lokalklima anders, wirklich von einem Tag auf den anderen. Das Rückwärtsrollen dieser ganzen Geschichte, du hattest es vorhin mit dem Spiegelei gesagt, beziehungsweise mit dem Ei, was kocht, man kann das nicht mehr zurückbringen, das geht bei Wald schon, das ist der Vorteil, dauert aber.
Aber wenn die Humusschicht weg ist, der Boden weg ist mit einem Extremwetter, dann wächst doch da gar nichts mehr an.
Doch, also Bäume sind da zum Glück ein bisschen intelligenter und auch variabler. Ich beobachte das immer beim Bahnfahren, wo die überall wachsen, aus dem heißen Gleisschotter, oben auf Mauerkronen, selbst in den trockenheißen Sommern, wo man denkt, wo holen die verdammt nochmal das Wasser her? Wir wissen es nicht, aber sie tun es. Also das können Bäume schon. Aber was man dann wirklich tun muss, man muss sie dann in Ruhe lassen. Also wenn man dann noch anfängt, da rumzumanipulieren und rumzusägen und rumzusensen, das wird auch in diesen frisch aufgeforsteten Wäldern immer noch getan. Man sagt jetzt, lass sie doch mal in Ruhe. Wir wissen es halt nicht besser als die Natur. Und sobald wir das zulassen, dass Wald das selber organisieren darf, weil Bäume das wollen, nochmal, die machen es ja nicht für uns, die wollen das nicht so heiß haben. Sobald wir die hier selber regeln lassen, fangen die wieder damit an. Bis das wieder in Originalqualität funktioniert, kann es allerdings 100, 200, 300, vielleicht auch 500 Jahre dauern.
Eine meiner Lieblingsanekdoten zu der Technikgläubigkeit, die auch viele Menschen noch haben. Elon Musk hat einen Preis ausgelobt für 100 Millionen Dollar für etwas, was CO2 aus der Luft speichern kann. Und da hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das war nicht die beste Pointe. Ja. Weil natürlich Bäume seit Millionen Jahren genau das machen, dass sie CO2 aus der Luft holen. Ja. Nun gibt es viele Leute, die sagen, dann ist das Beste, was man tun kann mit dem gebundenen Kohlenstoff in dem Baum, den da als Holz belassen und das Holz als Baustoff verwenden in Gebäude. In Berlin entsteht gerade ein großes Bürogebäude für 2000 Leute nur aus Holz. Was hältst du vom Holzbau?
Nicht allzu viel. Also Holz ist ein toller Rohstoff. Aber vielleicht mal, um eine Parallele zu machen, das wäre so, als wenn man sagen würde, Elefanten haben es in der Natur sehr schwer. Lass uns die doch in Form von Elfenbein bewahren. Das hält auch unheimlich lange und wir haben ganz lange was von Elefanten. Also Wald ist ja nicht nur Holz. Holz sind die Knochen der Bäume. Und wenn wir das absägen, dann kühlen sie nicht mehr, dann bilden sie keine Wolken mehr und sie speichern auch kein CO2 mehr, beziehungsweise Kohlenstoff, weil sie sind ja dann tot. Das, was in den Knochen steckt, das ist statistisch gesehen 33 Jahre lang im Wirtschaftskreislauf, dann wird es verbrannt, inklusive Hausbau. Also Häuser halten in der Regel ein bisschen länger, aber mit Büchern, Möbeln, Häuserbau in maximal 33 Jahren im Schnitt, dann wird das Zeug wieder als Müll verbrannt. Und vor allem der Baum, der dort abgesägt worden ist, der wäre ja weitergewachsen. Der hätte ja nicht aufgehört. Das war ja nicht die Wahl, entweder du endest als Balken oder du bist jetzt tot, sondern der wäre jahrhundertelang weitergewachsen und hätte immer mehr CO2 eingespeichert. Also von daher, Holz, ein wunderschöner Rohstoff, kann man auch in Maßen nutzen, aber nicht als Klimaschutzmaßnahme.
Haben wir denn weltweit genug Wald?
Nein. Also wir haben ja jetzt schon in Deutschland 2/3 Landschaft ohne Wald. Man denkt immer, wir haben so viel Wald, wir haben fast so viel Tierfutterflächen im Übrigen wie Wald. Dass man sich den Luxus gönnen wir uns einfach und sagen, na, lass mal den Wald am Amazonas erhalten zum Beispiel. Da ist das richtig gut. Und die Leute dort sagen, mach's doch selber. Und das ist genau richtig. Also wir haben viel zu wenig Wald und Wald schrumpft. Jetzt liest man ab und zu Berichte, dass die Waldfläche doch wächst. Hm, stimmt, auf dem Papier. Also wenn ich Wald abhacke und mache eine Plantage, ist das immer noch Wald. Wenn ich eine Wiese aufforste mit Eukalyptus in den Tropen oder bei uns eben mit Fichte, Kiefer, Douglasie, ist das Wald. Aber tatsächlich ist es eine Holzplantage. Also echter Wald mit Zehntausenden von Arten, der schrumpft weltweit in erschreckendem Tempo. Und wir müssen uns eigentlich in erster Linie darum kümmern, das zu stoppen. Und dann können wir uns überlegen, wie können wir Flächen renaturieren.
Wenn man so viel weiß wie du, da könnte man doch auch in jedem Baum eigentlich nur fragen, wenn ich mich aufknüpfen will, weil ich das alles nicht mehr aushalte, hält der Ast?
Ja, das wäre natürlich jetzt ganz schlecht. Ich sage, also die Bäume haben auch nichts davon, wenn wir depressiv werden. Das finden die gar nicht gut, weil wir können Bäume nur unterstützen, wenn wir optimistisch sind. Ne? Wenn wir auch mit guter Laune rangehen, ja, und auch wenn wir uns was gönnen. Wir dürfen das Leben übrigens auch genießen. Ja, das ist erlaubt, Tatsache. Nur, wenn es geht, nicht auf Kosten von anderen. Das ist ja die Kunst bei der Sache. Und ich gucke mir Bäume an und gucke, was die noch drauf haben. Also die können es noch. Nur solange wir denken, wir können es besser als die Bäume, klappt es nicht. Aber wenn wir lernen, also Bäume können viele Sachen übrigens nicht. Bäume schreiben keine Bücher, Bäume können keine Flugzeuge bauen, keine Computers. Können die und brauchen die nicht. Da sind wir schon besser. Aber im Wald machen sind Bäume echt ungeschlagen. Und wenn wir das kapieren und uns da zurücknehmen und uns lieber auf andere Sachen konzentrieren, dann kann alles gut werden. Vor allem darauf konzentrieren, weniger Energie zu verbrauchen. Also in erster Linie geht es erstmal darum, Energieverbrauch zu reduzieren. Und dann gleichzeitig zu überlegen, steigen wir nicht von Öl und Kohle auf Solar und Wind um. Ne? Aber momentan sollten wir unsere Kraft wirklich darauf reduzieren oder konzentrieren, dass wir uns zurückhalten dort, wo die Natur selber machen kann.
Alle reden gerade über erneuerbare Energien. Auch in Wäldern werden Windräder gebaut. Warum?
Ja, das ist auch immer schön. Santotto, du kannst doch nicht gegen Windräder sein. Windräder sind gut fürs Klima und gut ist, wenn es der Klimawandel gebremst wird, ist es auch gut für den Wald. Und deswegen muss der Wald halt hier und da mal leiden. Nee. Es ist folgendermaßen, Windräder, das sind Genehmigungsverfahren, es müssen eine bestimmte Anzahl zusammenkommen, damit die ganze Infrastruktur sich lohnt, müssen ja Riesenwege gebaut werden und alles. Man braucht also viele, viele Parzellen und viele, viele Eigentümer und Eigentümer, die Ja sagen. Und das machen natürlich nicht alle und schon klappt es nicht. Also geht man in den Wald, wo oft große, große Besitztümer zusammenhängend in privater, kommunaler oder staatlicher Hand sind, da geht das schnell. Und da wird gesagt, ja, weil der Wald ist oft auf den Bergen und da weht der Wind am besten. Ja, aber auf den Bergen haben wir auch Autobahnen, da haben wir Maisäcker. Ich gucke mir das ja alles genau an bei meinen Reisen durch Deutschland. Da haben wir so viele Flächen, wo man das kombinieren kann. Also man geht doch dahin, wo eh schon alles kaputt ist, man muss es mal so sagen. Und da kann man gerne noch Windenergie draufsetzen. Finde ich, da stört es gar nicht. Oder wenig zumindest. Im Wald selber, wenn wir dort große Industrieanlagen reinbauen, dann heizen nicht diese Flächen auf. Diese riesen Wegetrassen, die man eben für die LKWs auch braucht, das sind Abflusskanäle für die mühsam erarbeitete Kaltluft der Bäume. Der Wald heizt sich also auf. Also wir schwächen den Wald dadurch massiv. Also das finde ich schade, dass wir sowas machen in Deutschland. Vor allem, weil wir andere Flächen zur Verfügung hätten.
Lass uns über die seelische Gesundheit sprechen. Der Wald ist in Deutschland auch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Es ist der Ort, wo wir auftanken. Und die Forschung über das Waldbaden haben wir schon einmal angesprochen. Viele Dinge, die die Bäume ausdünsten, tun auch dem Immunsystem gut, der Lunge gut und. Solange der Wald gesund ist, tut er unserer Gesundheit Gutes. Weiß man etwas darüber, ob ein krankender oder sterbender Wald auch den Menschen schädigen kann?
Also das ist noch nicht gut erforscht. Ich werde das auch oft gefragt. Was ist das eigentlich? Laubwald müsste es doch gut sein. In einem Nadelwald, der krank ist, der dünstet Stresssignale aus, definitiv. Wie wirkt sich das aus? Das weiß ich nicht. Ich persönlich glaube aber das wäre noch zu erforschen, dass es da Zusammenhänge gibt. Denn warum reagieren wir denn überhaupt so auf den Wald? Meine Meinung ist, evolutionär macht Wald Sinn, weil wir können auch Holz gewinnen, unser Essen kochen, da kann das Gehirn wachsen und so weiter. Da gibt es ja Zusammenhänge. Wir vertragen, glaube ich, auch Holzrauch deutlich besser als Frühmenschen, genetisch gesehen, um ein Vielfaches besser. Also da gibt es eine Kombination, Feuer, Holz, Wald, Mensch. Und dass wir intuitiv Lebensräume beurteilen können müssen, wo man gut leben kann, ich glaube, das ist eine Überlebensstrategie. Wir übersetzen das mit, ah, hier ist schön, ne? Mit der Blutdruck sinkt. Oder, ja, ich kann mich hier entspannen. Ah ja, okay, wieder 10. Was sind das für Einheiten?
Millimeter Hg.
Ach Gottchen, ist das.
Quecksilbersäule.
Okay, also wieder 10 Millimeter Hg Quecksilbersäule weniger. Wir sagen einfach, oh, schön hier. Das ist, glaube ich, einfach auszudrücken. Und dass wir gute Lebensräume intuitiv beurteilen können. Und wenn die sich so verschlechtern, also Fichtenplantage, Borkenkäfereien, Kahlschlag anschließend, ich glaube nicht, dass der Blutdruck so sinkt, aber das müssten wir zweimal irgendwann mal ausprobieren. Das muss ich mal verabreden und mal durchmessen.
Weil die Frage, die mich sehr umtreibt, ich habe in der Recherche für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ein psychologisches Konzept gefunden, was noch gar nicht so bekannt ist in Deutschland. Das heißt Solastalgie. Solastalgie.
Also nochmal langsam. Solo
ist der Trost, ja? Und Algie, so wie Neuralgie, ist der Schmerz.
Also ich versuche es nochmal
Solastalgie.
Solastalgie. So, jetzt
Solastalgie ist praktisch der Schmerz über die Trostlosigkeit, die wir empfinden, wenn wir merken, dass Natur, die uns zum Teil von Kind auf an begleitet hat, nicht mehr da ist oder krank ist und auch nicht mehr sich regenerieren kann. Also erforscht wurde das Konzept der Solastalgie bei Menschen, die in der Nähe von Kohletagebau wohnen, die zum Teil ihre Heimat verloren haben, die aber auch wissen, Mensch, da, wo jetzt nur noch ein Loch in Mutter Erde ist, in das ich jeden Tag reinstarre, da waren mal Wälder, da waren mal Häuser, da waren mal glückliche Menschen und da ist nichts mehr. Und ich finde auch in so eine Kohlegrube, habe mir das mal gegeben in Garzweiler, da mal einen Tag lang zu sitzen und da in dieses Loch zu starren, das macht was mit dir. Es war brüllend heiß an dem Tag und mir wurde auch schlagartig klar, warum man Treibhausgase in Tonnen misst. Weil das Zeug ja tonnenschwer ist. Nur weil wir es nicht sehen, ist es ja physikalisch nicht weg, ist es nur woanders. Und aus dem, was da an Tonnen Kohle gebildet wurde über Jahrmillionen aus Pflanzen, unter die Erde gepresst und so weiter, reicht ein Funken Feuer und dann wird aus diesem ganzen tonnenschweren Kohle Kohlendioxid und das schwebt über uns. Und dieser Zusammenhang, das ist ja extremst abstrakt und wenn du da mal so reinguckst, dann wird dir auch dieser Irrsinn klar, indem wir gerade Natur zerstören und eben auch Leistungen von den Ökosystemen verballern, die überhaupt nicht mehr in irgendeiner absehbaren Zeit wieder regenerierbar sind. Und das finde ich unterschätzt. Und das war der letzte IPCC-Report, war in dem Punkt deutlich, dass er zum ersten Mal auch die seelischen Kosten der Klimakrise überhaupt erwähnt. Weil wir es bislang ja sehr physikalisch, sehr sozusagen naturwissenschaftlich angegangen haben und gesagt haben, ja, das sind Parts per Million, das sind die Szenarien und so weiter. Aber dass uns das als Menschen wirklich zutiefst ja, in unserer Existenz auch seelisch gefährdet, das war bisher noch nicht auf dem Zettel. Und deswegen die Frage auch nicht, du hast ja auch in deinen Büchern, auch in Interviews schon darüber geredet, du warst ja auch mal sozusagen an dem Punkt, wo du sagtest, ich halte das seelisch nicht mehr aus.
Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Weltretter-Syndrom, das hast du ja auch hochgradig, würde ich sagen. Und was ja sehr, sehr positiv ist, aber was mich zumindest an einem bestimmten Punkt dann auch überfordert hat, weil du kannst ja gar nicht alles retten. Du bist ja nicht fertig. Und ständig fragen Leute, hilf mir hier, hilf mir da, und das ist alles wichtig.
Es gibt auch Teile der Welt, die wollen gar nicht gerettet werden.
Ja, okay. Das ist noch deprimierender, natürlich, klar. Und bis man irgendwann erkennt, ja, also alles geht nicht. Ich versuche aber das im Rahmen meiner Kräfte, mit denen man haushaltet, hinzubekommen. Und das ist also eine super spannende Frage. Wie kriegt man den Fokus verändert? Weil wenn du nur negativ denkst, klar, das zieht dich runter, und irgendwann denkst du, ich kann es nicht mehr hören. Einfach, weil ich es nicht aushalte.
Man geht ja auch anderen Leuten gehörig auf den Sack.
Ist klar, also mit mir durch den Wald gehen ist die Hölle, also durch schlechte Wälder, aber das sind ja leider viele, wenn ich alle 10 Meter sage, boah, guck mal, hier ist schon wieder jemand durchgefahren. Und guck mal, was die hier gemacht haben, haben schon wieder Fichte gepflanzt, obwohl es gar nicht mehr geht. Also Waldspaziergänge mit mir sind nicht angenehm, rate ich jedem davon ab. Was wir machen, aber bei anderen Leuten kann man es ja immer besser sagen, Ratschläge an andere Leute sind besser als an sich selber. Das machen wir bei der Waldführerausbildung. Wenn wir Waldführerinnen und Waldführer ausbilden, sagen wir, hey, selbst auf Kahlschlägen, da trainieren wir die, wie kriege ich es hin, auf Kahlschlägen schöne Waldführung zu machen? Ja, das geht, wenn man den Fokus verändert und guckt, was macht denn die Natur da? Und überall stehen dann nämlich schon kleine Bäume und sagen, ey, dürfen wir reparieren? Wir würden so gerne. Und dann kommen die Waldbesitzer und sagen, nein, wir machen hier eine neue Plantage, und sagen die kleinen Bäumchen, jetzt wenn wir übertragen sind, okay, wir warten noch 5 Jahre, dann sind die bestimmt eingegangen und dann dürfen wir aber nochmal so. Und das sieht man wirklich überall, die wollen und die können. Und der Mensch sagt, nee, ich weiß es besser. Also wir versuchen da den Fokus zu ändern. Das ist nicht ganz einfach. Aber, und das hört sich jetzt auch ein bisschen lustig an, aber du hast recht, das ist was ganz Schlimmes. Die Menschen verlieren langsam die Hoffnung und auch die Geduld und denken, das schaffen wir eh nicht und ist gefährlich. Also wir müssen optimistisch rangehen, solange es Grund dafür gibt natürlich. Und den gibt es ja noch.
Wenn du jetzt Landwirtschaftsminister wärst, also zuständig für die bundesweite Forstpolitik, ja. Was wären die 3 Dinge, die du ändern würdest?
Also ich würde mehr Waldfläche schützen. Also mein persönlicher Wunsch wäre einfach aus dem Bauch raus 30% der Wälder als Großfläche.
Einfach in Ruhe lassen,
weil wir eh keine Ahnung davon haben, wie es funktioniert. Dann würde ich sofort die Massentierhaltung beenden. Das hat nämlich ganz viel mit Wald zu tun. Wir haben so viele Tierfutterflächen und wir könnten und sollten die reduzieren. Also ich persönlich bin Vegetarier, aber wer Fleisch essen möchte, mag das gerne tun. Nur nicht in diesen Mengen, ne, und unter diesen Produktionsumständen, was wiederum Platz für neue Wälder ließe, die man dann durchaus ja auch nutzen könnte. Und das Dritte wäre, ich würde schauen, ja, dass wir auf die emotionalen Aspekte mehr eingehen, dass wir den Menschen mehr Freude bereiten mit Natur. Das machst du ja auch. Das machst du ja in Bestform, in all deinen Sendungen auch. Spaß, Neugierde, die Leute dazu bewegen, rauszugehen und das zu erleben. Und dann setzt man sich automatisch für diese Dinge ein.
Ich habe beim Spazieren mit dir auch neu hingucken lernen. Und wenn man mit Peter Wohlleben unterwegs ist, dann findet man plötzlich Dinge.
Komischerweise nur tote Sachen.
Nein, wir haben viel Leben entdeckt. Aber hier 2 Schädel, die... Was war das hier?
Also das hier war ein Fuchs. Füchse sind ja Wildhunde. Also theoretisch hätte es auch ein Dackel sein können. Der weggelaufen ist, sowas gibt es tatsächlich, habe ich mal gefunden. Also es ist dann makaber, wenn Hunde entlaufen und haben ein Halsband an, die bleiben irgendwo hängen und dann kommen sie halt nicht mehr weg. Ne? Und wenn die nicht gut hören, war es das.
Da war kein Halsband.
Es war kein Halsband dran. Und in dem Fall ist es ein Fuchs gewesen, der hoffentlich an Altersschwäche gestorben ist.
Die Zähne waren auch schon ein bisschen abgewetzt.
Ja, sagen wir einfach mal so, hier fehlen auch schon etliche, aber die waren vielleicht auch noch dran. Also sagen wir einfach, er ist an Altersschwäche glücklich gestorben und hat den Kalb wieder zurückgegeben.
Und das hier, das ist ein Schädel mit so zwei spitzen Zähnen und einer ist schon rausgefallen. Er hat mich, das sieht fast aus wie ein Fußzehennagel. So groß ist der, aber man sieht nur so eine kleine Spitze. Und das ist was?
Das ist ein Eichhörnchenschädel. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie gefunden. Ich habe nur gerade, als ich das gesehen habe, da gucken vorne so diese zwei langen Nagezähne raus, wo ich dachte, also für Nutria, also Bisamratte, ist es zu klein. Für eine Maus ist es viel zu groß. Was gibt es denn sonst noch? Ja klar, Eichhörnchen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich natürlich korrekt mit der Suchmaschine Ecosia, die pflanzen nämlich Bäume, herausgefunden, es ist ein Eichhörnchenschädel.
Eichhörnchen liebe ich. Irgendwie machen die mir Spaß beim Zugucken, weil die stehen ja auch im Ruf, dass sie immer mehr sammeln, als sie brauchen. Das kenne ich auch. Ich habe allein für dieses Gespräch sehr viele Studien wieder gesammelt, aber immerhin nur digital, nicht ausgedruckt. Ich wusste, mit Peter Wohlleben wird es ein spannendes Gespräch. Und dann verstecken Eichhörnchen auch ihre Schätze und vergessen manchmal auch, wo die sind. Auch das kenne ich sehr gut von mir. Ich habe bei meinem letzten Umzug Kisten entdeckt, die waren von dem Umzug von vor dem davor. Und ich weiß nicht, was drin ist, aber es muss sich um sehr wertvolle Dinge handeln, sonst hätte ich die nicht so lange aufgehoben.
Ja, also ähnlich geht es Eichhörnchen auch. Übrigens der Hinweis noch, manche Leute sagen, oh, da sind schwarze Eichhörnchen bei uns, sollen wir die totschlagen? Also wirklich, so Sachen gibt es. Das ist bestimmt eine invasive Art. Nein, die haben einfach eine andere Modevorstellung, die kleiden sich halt gerne in Dunkeln. Es gibt halt rote, es gibt fast schwarze Varianten und alles dazwischen. Also liebe Leute, bitte nicht auf Eichhörnchen schlagen, bloß weil die auf andere Farben stehen.
Ein Plädoyer für die Diversität im Tierreich, im Menschenreich und auch für... Wenn ich so einen Schädel in der Hand halte, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie Hamlet. So sein oder nicht sein. Letzte Frage an den großen Peter Wohlleben. Wie wichtig ist auch das Akzeptieren von Kreisläufen, von Endlichkeit, von unserer eigenen Sterblichkeit, um weniger Ressourcen zu verballern?
Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist meine persönliche Lieblingsfrage ist, was wollen Sie im Leben alles erreichen? Also wenn ich das selber gefragt werde, ich sage... Ich möchte erreichen, dass ich mit 90 auf mein Leben zurückblicke und sage, ganz gut gemacht, das reicht. Und dann ist es eben nicht die Frage, wie viel Geld habe ich verdient, wie viel Quadratmeter Wald habe ich geschützt, sondern war es ein glückliches Leben, sodass ich mit mir selber zufrieden bin. Das wäre mein Ziel.
Und wo würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bist du im Moment?
Also im Moment würde ich sagen, bin ich so bei 7,5. Und du?
Ich bin ja, glaube ich, ein Tick jünger als du.
Ja.
Also ich bin irgendwo zwischen 6 und 7,5, glaube ich.
Na gut, also würde ich mal sagen...
Ich bin gerade in einer produktiven Unzufriedenheit mit mir, mit der Welt und mit der großen Frage, welche Rolle wir haben. Auch weil dieses Jahrzehnt ja so verdammt kurz ist. Und klar ist, in diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob wir die Kurve kriegen als Menschheit. Und das finde ich schon... einen schönen Druck und einen Stress und deswegen ist die Frage aber berechtigt, wenn man überlegt, von rückwärts gedacht, angenommen wir leben beide bis 2050 und schauen dann zurück, was wäre das Schönste, worauf wir zurückschauen können, ist ja, dass wir Natur neu einen Wert gegeben haben. Vielleicht genau. nicht nur in Euro oder in Dollar, sondern auch irgendwie in der zentralen Frage, was ist es uns wert? Und dass wir weniger Energie und weniger Ressourcen verbrauchen und trotzdem eine gute Zeit haben. Und das voneinander zu koppeln, dass wir nicht meinen, ein gutes Leben heißt, ganz weit fliegen, ganz viel intensiv konsumieren, sondern vielleicht auch einfach mal auf einer Wiese sitzen, quatschen, Eichhörnchenschädel betrachten. Und danach einen pflanzenbasierten Burger essen.
Ja, finde ich cool. Es klingt nach einem Plan. Also wenn man das jeden Tag hätte, und pflanzenbasierte Burger schlagen, glaube ich, auch nicht ganz so sehr auf den Bauch.
Die schmecken
inzwischen. Die sind super. Also ich habe das vielleicht ganz zum Schluss noch. Ich gehe ab und zu auch mal in eine Burgerkette, wenn ich unterwegs bin. Und ich denke, und da gibt es mittlerweile welche, die sind wirklich so, dass man denkt, die Knilche haben mir da den Verkehrten in die Tüte gestopft. Ne? So sind die. Ich finde Fleischgeschmack nach wie vor gut, da bekenne ich mich auch dazu, esse es aber nicht. Aber wenn es Ersatzprodukte gibt, die so tun, als ob und das noch gut, sei das ist genau mein Produkt. Nicht für jeden Tag, aber für gleich. Also in diesem Sinne, Eckhard, vielen Dank für das Gespräch und wir stopfen uns gleich noch so ein bisschen voll. Ne?
Das ist nur nicht so gut für den Podcast, deswegen. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.